Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir blicken zurück auf den zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga jetzt hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und der THW Kiel, der hat an diesem Wochenende nicht den zweiten Spieltag bestritten, sondern sein erstes Spiel in die Saison. Der Auftakt musste ja noch verschoben werden. Jetzt ging's zur Sache bei den Eulen Ludwigshafen und da haben sich die Kieler mit 26-19 durchgesetzt. Glanzloser Sieg am Ende, Pflichtsieg, aber der hat offenbart, dass bei den Kielern noch nicht alles so ganz rund läuft und die Eulen Ludwigshafen, die können mit sehr erhobenem Kopf aus diesem Spiel rausgehen, trotz der Niederlage mit 7 Toren. Und wir fassen mal zusammen, was gestern passiert ist. Mein Kollege Sven Metzger hat sich vor Ort beim Duell der Eulen Ludwigshafen gegen den THW Kiel prominente Unterstützung dafür geholt.
Martin Schwalb bei mir, Sky-Experte heute beim Spiel Eulen Ludwigshafen gegen THW Kiel. Wie hat denn der Experte das Spiel gesehen? Die Eulen haben lange mitgehalten, haben es den Kielern sehr, sehr schwer gemacht.
Also die erste Halbzeit stand klar im Zeichen der guten Leistung der Eulen. Sie haben in der Abwehr gut agiert, haben auch im Angriff immer wieder hervorragende Lösungen gefunden. Und es war sogar ein bisschen schade, dass sie mit dem 2-Tor-Rückstand in die Halbzeit gegangen sind.
7 Meter bei 30-0-0.
So, und 7 Meter. Und sie hatten noch in Überzahl die ein oder andere Chance, die sie nicht genutzt haben, wo sie falsche Entscheidungen getroffen haben. Aber im Großen und Ganzen war das eine große Leistung der Eulen hier in Ludwigshafen. Da können sie stolz drauf sein und müssen dieses für sie positive Ergebnis mitnehmen.
Wie ist das eigentlich als Trainer? Das ist das erste Saisonspiel gewesen, der Kieler. Die hatten ja die Halle nicht am ersten Spieltag. Man bereitet sich vor, man fährt zum krassen Außenseiter in der Liga. Wie bereitet man da sein Team vor? Natürlich sagt man, Leute, nicht überheblich, es ist kein Selbstläufer. Aber wie kriegt man das in die Köpfe rein?
Ja, das sind alles Leistungssportler und das müssen die natürlich auch zum großen Teil selber regeln. Aber als Trainer musste sie einfach seriös darauf vorbereiten und das haben die Kieler natürlich auch gemacht. Hat man in der zweiten Halbzeit auch gesehen, dass sie klares Verbesserungspotenzial hatten. Aber es ist immer wieder gefährlich, solche Spiele, denn wenn der ein oder andere Spieler denkt, naja, das wird schon irgendwie funktionieren, funktioniert gar nichts. Und das hat man heute auch gesehen beim THW. Sie haben Schwierigkeiten gehabt, richtig in die Gänge zu kommen.
Was man gemerkt hat beim THW, in der ersten Halbzeit Rückraum gar nicht da. In der zweiten Halbzeit Nilsson sehr stark, Weinholder mit vielen Toren, Duvniak sehr spät mit einem Treffer. Aber das war ein bisschen der Schlüssel, dass sie dann sozusagen Dippe noch draus mit einer roten Karte, dass dann die Deckung auch aufgerissen wurde.
Also ich glaube, ganz entscheidend war der Kraftverlust bei den Eulen. Sie haben es nicht mehr geschafft, die Aggressivität in die Abwehr reinzubringen, den Schritt nach draußen zu machen. Dadurch kamen die Rückraumspieler vom THW auf immer bessere Wurfpositionen. Und da haben sie natürlich die individuelle Klasse, das auch zu nutzen. Das haben Nilsson gemacht, das hat Weinhold dann auch gemacht. Und dann wird es sehr, sehr schwer für die Abwehr. Wenn da noch 1, 2 Wechselmöglichkeiten da gewesen wären, hätte man sogar am Sieg schnuppern können. Man darf nicht vergessen, in der 45. Minute stand es nur 3 vor für den THW und Ballbesitz für die Eulen. Also da hätte man noch mal näher rankommen können. Das darf man bei diesem Spielstand nicht vergessen, dass das schwierig war für den THW.
Und das war es eben, weil die Eulen richtig gutes Spiel über weite Strecken gemacht haben und sie können auch deshalb sehr zufrieden aus diesem Spiel herausgehen. Sie haben sehr viel Selbstvertrauen getankt. Punkte für den Kopf, so hat es der Torwart genannt, Stefan Hahnemann im Interview mit Sven Metzger.
Stefan Hahnemann, am Ende steht es 19:26. Ihr wart lange nah dran an den Kielern. Was könnt ihr mitnehmen heute?
Ja, auf jeden Fall das Kämpferische. Ich glaube, wir haben hier ein super Spiel gemacht heute und gegen THW Kiel, die jetzt in der Vorbereitung viel mehr Tore als 26 geworfen haben, war das schon wirklich gut. Für uns war es klar, es ist das Spiel gegen den THW Kiel. Wir wollen hier alles geben vor unseren Fans, unser erstes Saisonspiel. Aber klar ist natürlich auch, dass es der THW Kiel ist und wir jetzt gegen Minden auswärts ran müssen. Und der Fokus liegt natürlich jetzt nach dem Spiel auch. Es war ein super Spiel, es war ein schönes Spiel, aber der Fokus liegt ganz klar jetzt auf Mittwoch beim GWD.
Aber ihr könnt da schon Selbstvertrauen heute mitnehmen. Also die Brust ist schon draußen nach so einem Spiel heute.
Auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben uns jetzt eingespielt, die ersten 2 Spiele. Schade, dass beim ersten Spiel nicht geklappt hat, dass wir die 2 Punkte mitgenommen haben. Aber jetzt kommen wir immer besser rein und ja, mit erhobenen Hauptes können wir heute das Spielfeld verlassen und können genauso das Ganze mitnehmen und dann Nach Mindenreisen, ja.
Ein Wort zur eigenen Leistung. Die erste Halbzeit war überragend. Keine Ahnung, wie viele Paraden es waren. Ich glaube, so zwischen 8 und 10 dürften es ungefähr gewesen sein. Wie, ist das erklärbar oder einfach Intuition, guter Tag, gute Vorbereitung?
Von allem ein bisschen, würde ich sagen. Also ich habe mich, denke ich, gut vorbereitet. Ich habe gut trainiert die Woche. Ich hoffe, da wird mein Trainer mir auch recht geben bei der Sache. Aber alles in einem, ja, kommt alles an dem Tag, wie du dich vorbereitest und wie es einfach gelingt. Glück gehört natürlich auch dazu. Ja, und ob deine Rechnung aufgeht, und die ist bei mir in der ersten Halbzeit auf jeden Fall aufgegangen. Und ja.
Was nehmt ihr mit für die Saison? Ihr seid wieder der große Außen, einer der zwei großen Außenseiter dieses Jahr, nicht Absteiger Nummer 1, sondern Absteiger Nummer 2 dieses Jahr. Geht's wieder Team, Zusammenhalt, Publikum, das, was ihr euch letztes Jahr schon ausgezeichnet hat?
Ja, natürlich. Also einfacher wird's sicherlich nicht. Wie gesagt, wir sind einer der zwei, die ganz unten sind. Wir haben gesehen, Bergischer AC hat sich eine super Truppe da zusammengebastelt. Die haben auch gegen uns gezeigt, die können da oben mitspielen, und viele Experten sagen auch, dass sie in der Mitte spielen werden, glaube ich auch. Aber für uns gilt es, auch wenn es schwerer geworden ist dieses Jahr, überall Punkte zu sammeln, überall, wo es geht. Ja, selbst gegen den THW Kiel, vielleicht nicht Punkte an der Anzeigetafel, aber vielleicht Punkte für den Kopf, damit wir dann gestärkt in solche Spiele wie jetzt gegen Minden reingehen können.
Kritischer fiel die Analyse natürlich beim THW Kiel aus. Wir haben ja eingangs schon die Analyse von Martin Schwalb, dem Sky-Experten, gehört. Jetzt hören wir Henrik Pekeler, den Neuzugang des THW Kiel, zur Leistung seiner Mannschaft mit Sven Metzger.
Ja, Henrik Pekeler, der Schlüsseltransfer des Sommers habe ich in vielen Vorschauen gelesen. Erstes Spiel jetzt für den THW, wie war es?
Ja, man hat, glaube ich, gesehen, dass noch nicht alles ganz rund lief bei uns. Ich glaube, wir haben, ja, ich würde fast sagen, 45 Minuten nicht gut gespielt. Wir haben das Spiel, denke ich, zwischen der 40. und 50. Minute entschieden. Da haben wir ganz gut verteidigt. Und dann haben wir auch mal ein bisschen mehr Tempo machen können und haben dadurch leichte Tore erzielt. Aber alles in allem war das noch sehr, ja, ausbaufähig heute.
Ein Stück weit vielleicht auch dem geschuldet, dass ihr jetzt heute das erste Spiel hattet und dass ihr letzte Woche nicht spielen konntet, während die Eulen ja beim Bergischen HC schon ein Spiel hatten?
Ja, will ich eigentlich nicht als Ausrede gelten lassen. Wir haben gegen hochkarätige Mannschaften in der Vorbereitung gespielt. Eigentlich sah das auch alles schon ganz gut aus. Nur heute kam dann auch vielleicht noch ein Stück weit die Nervosität mit dazu. Wie Sie gerade schon gesagt haben, erstes Spiel. Aber ich glaube, wir sollten aber daran gut daran tun, nicht nach Ausreden zu suchen, sondern einfach jetzt unsere Fehler, die wir gemacht haben, einfach konsequent analysieren. Dass sowas dann, ja, sowas kann dann nochmal ganz schnell nach hinten losgehen.
Habt ihr es so schwer erwartet?
Es ist nie leicht, hier in Friesenheim zu spielen, weil Ludwigshafener ja über den Kampf kommen, sind sehr unangenehm zu bespielen. Dazu hat der Hahnemann noch einen richtig guten Tag gehabt im Tor. Wir wussten, dass es nicht leicht wird, aber trotzdem, wenn wir um die Meisterschaft mitspielen müssen, ist das einfach eine Mannschaft, die wir schlagen müssen, auch auswärts.
Eine Frage, wie geht's? Es gab einen Zusammenstoß mit Alex Feld in der Mitte, das sah relativ übel aus, da blieb kurz die Luft weg, oder was, kam ein Schlag auf die Rippen?
Ja, ich habe einen Schlag oder vielleicht die Schulter, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht genau gesehen, in den Solarplexus bekommen, und dann ist einem halt mal kurz ein bisschen die Luft weggeblieben, aber das legt sich dann relativ schnell wieder.
Noch eine generelle Frage zum Schluss. Kiel spielt dieses Jahr EHF Cup. Das heißt, ihr habt bis Weihnachten eigentlich nur zwei Spiele. Ist das für euch zum einen für die Liga ein Vorteil vielleicht? Und die zweite Frage ist, wie ist das eigentlich als Spieler? Ihr habt ja eigentlich bisher gewohnt über Jahre Nationalmannschaft, Champions League, Bundesliga, volles Programm, diese Ruhephasen mal zu haben, keine Spiele zu haben. Freut man sich da ein Stück weit sogar drüber?
Na, ich freue mich nicht drüber. Ich habe jetzt die letzten 3 Jahre mit den Löwen immer Champions League gespielt. Ich kenne diesen Rhythmus. Es ist auch für mich wieder eine neue Situation, diesen Rhythmus nicht mehr zu haben. Dass man aber jetzt mehr Zeit hat zum Trainieren. Aber wenn man daraus einen Vorteil sehen möchte, dann hat man einfach mehr Zeit, diese Fehler, die wir im Spiel machen, besser zu trainieren oder zu korrigieren. Wenn man Champions League spielt, dann hat man wirklich alle drei Tage ein Spiel. Da bleibt nicht viel Zeit für Fehleranalyse. Die haben wir halt jetzt mehr.
Ich sage vielen Dank.
Vielen Dank an Sven Metzger für seine Arbeit vor Ort, und wir kommen gleich hier aus dem Studio nochmal zurück, und dann gibt's mehr Handball hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Dann schauen wir nämlich noch auf die weiteren Spiele des gestrigen Sonntags. 4 haben wir ja noch, die wir analysieren und zusammenfassen müssen, und das machen wir gleich mit unserem Experten, mit Sebastian Mühlenhof.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Zweiter Teil unserer Handballberichterstattung hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und jetzt ist auch unser Experte Sebastian Mühlenhof da. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Dann lass uns zum Ostderby schauen. Magdeburg, die gewannen mit 28-20 gegen die SC DHFK Leipzig. Und sie hatten dann im Grunde an diesem Wochenende doppelt Grund, sich zu freuen. Nicht nur über den Sieg im Derby, sondern auch über die Vertragsverlängerung von Nationalspieler Matthias Musche. Der bleibt nämlich bis 2024 bei den Magdeburgern. Sebastian, das ist eine gute Nachricht auf jeden Fall für den SC Magdeburg.
Ja, genau, das ist eine sehr gute Nachricht. Ist ja seit 2010 schon im Bundesligateam für Magdeburg und hat damals nochmal langfristig verlängert, jetzt für 6 Jahre. Und das spricht wirklich dafür, dass Matthias Musche sich in der Mannschaft sehr wohl fühlt. Er ist auch ein sehr guter Spieler, kriegt sehr, sehr viele Spielzeiten, weil er die Nummer 1 auf seiner Position ist. Und deswegen war das eigentlich klar. Jetzt hat er mal sehr langfristig verlängert und wird wahrscheinlich auch seine Karriere in Magdeburg entsprechend beenden.
Also, aber gestern wurde das Spiel dann erstmal beendet und zwar mit 28-20 für die Magdeburger. Das sah gut aus.
Das sah sehr gut aus, das muss man sagen. Die Magdeburger haben so ein bisschen gebaut, um reinzukommen. Leipzig hatte den besseren Start, ging schnell mit 3-1 in Führung. Aber dann kamen sie einfach besser rein, weil sie einen überragenden Torhüter drin hatte. Yannick Green, 17 Paraden, eine Quote von 50% und somit ein ganz, ganz entscheidender Faktor für das Spiel, dass die Magdeburger am Ende gewinnen konnten. Sie sind dann besser reingekommen, so ab der 11. Minute waren sie dann besser drin und konnten sich dann noch absetzen. Gingen beim 12-8 zum ersten Mal mit 4 Tore in Führung. Und gerade in dieser Phase hat Leipzig sich sehr schwer getan im Rückzugsverhalten. Das hat auch Michael Bieker in seiner zweiten Aussage nochmal angesprochen, dass ihm das überhaupt nicht gefällt. Das ist schon ein Problem in den letzten Spielen gewesen, auch schon in der Saison, wo sie sich wirklich sehr, sehr schwer damit getan haben, wirklich konsequent gut zurückzulaufen, dass man auch eine schnelle zweite Welle unterbinden konnte, wo dann die Magdeburger ja mit ihren beiden Außenspieler Robert Webe und halt Matthias Musche sehr, sehr schnell mit sind. Das haben die Magdeburger dann sehr gut ausnutzen können, haben die Chancen sehr, sehr gut auch umsetzen können, ganz starke Wurfquote gehabt, die Torhüter auf Seiten der Leipziger waren nicht so drin, am Mitolos Potega, 5 Paradequote von 20%, dann kam dann für die letzten 13 Minuten der Neuzugang René Wielatzen dazu, der ja seit dieser Woche mit dabei ist, hatte 2 Paradequote von 20%. Also konnten sie nicht ganz mit dem mithalten, was Janik Gehen auf der Gegenseite dort gemacht hat. Und die Magdeburg haben das sehr sicher dann zu Ende gespielt, sehr ruhig. Gordon ist wirklich sehr gut ausbauen, hat den Marco Besiak ihren besten Werfer mit 6 Treffern, noch Mats Christiansen mit 4 von 4. Wirklich einen starken Tag gehabt. Während auf Seiten der Leipziger ja Alen Milosevic vor allen Dingen derjenige war, der das Spiel aus Sicht der Leipziger so ein bisschen spannender macht. Der hat 7 Tore am Ende geworfen. Und wenn man sich mal andere Wurfquoten anschaut, Philipp Weber 4 von 10, das ist ja wirklich keine gute Quote, das muss man ganz klar so sagen. Und auch Niklas Pischkowski 1 von 8, das ist wirklich eine schlechte Quote. Auf Franz Semper 1 von 6, also da war gerade der Rückkommen der Leipziger nicht gut. Sind zu oft am Torhüter geschaltet und dann am Ende muss man sagen, dass Magdeburg das verdient gewinnt. Ja, und in Leipzig, das ist dann doch schon mit 2 Niederlagen zu starten, damit haben sie nicht gerechnet, zumal das Spiel eigentlich gegen Stuttgart hätte gewonnen werden müssen. Aber es scheint sich so ein bisschen durchzusetzen, dass die Wurfquote im Moment ein großes Problem ist in Leipzig.
Gucken wir mal zum VfL Gummersbach, auch mit 2 Niederlagen in die Saison gestartet. Die hatten ja zum Auftakt gegen Hannover Burgdorf lange gut mitgehalten, erst in den Schlussminuten dann das Spiel dann doch noch aus der Hand gegeben. Jetzt war es deutlicher, jetzt haben sie nämlich in Erlangen gespielt und dort mit 22-30 verloren bei der Saisonpremiere der Erlanger. Gehen in Gummersbach langsam wieder die roten Lampen an?
Ja, das sollten sie auf jeden Fall angehen. Sie haben nur gut in der Anfangsphase gut mithalten können, führten sogar mit 2-0, aber dann waren wirklich so, die kamen die Luft raus. Da war es beim 3-2 für Erlangen, haben die Erlanger 6 Tore in Folge geworfen. Gummersbach ist dann nochmal rangekommen, hat es mal ein bisschen spannend machen können, auf 3 Treffer sind sie mal rangekommen, aber es war keine starke Leistung. Sie hatten keine gute Abwehr dort mit dabei, haben dann noch in der zweiten Halbzeit ihren besten Torschützen verloren, in Stanislav Schukow, der nach einem Gesichtstreffer die rote Karte bekommen hat, fand ich sehr konsequent in allen Partien, wo die Schiedsrichter das gepfiffen haben. Und dann waren es wirklich für sie sehr schwierig, haben in der zweiten Halbzeit wirklich den Faden voll im Angriff, denn 22 Tore sind wirklich sehr wenig und auch Erlangen hat das dann aber gut gespielt, hat das sehr souverän zu Ende gespielt, hat einen starken Torhüter drin mit Nikolas Katsigianis, 15 Paradequote von 40%, Carsten Nichtlein bei den Gummersbach hat eine 6 Paradequote von 25%, Matthias Brühl, der dann für die letzten 22 Minuten kam, 3 Paradequote, 23%, noch hier war der Torhüter mit ein entscheidender Faktor dafür, dass Erlangen das sehr gut gespielt hat, auch sehr gewonnen hat am Ende mit Dominik Mappes, 6 Tore, besser Werfer gewesen, auch Nikola Link, 6 Tore gehabt, auf Seiten der Gummersbacher war Ivan Martinovic mit 6 Treffern, bester Werfer. Und da muss man wirklich schon wieder gucken, Gummersbach wird wieder gegen den Abstieg spielen, wir hatten es schon vor der Saison ja gesagt, dass es wieder sehr eng für die Mannschaft werden wird, man hatte gehofft, ein bisschen sich da absetzen zu können, aber man hat in den Spielen gesehen, Sie können teilweise mithalten, aber müssen sie an ihrem Leistungslevel spielen, an ihren 100%. Und wenn sie das nicht schaffen, dann können diese Spiele sehr, sehr deutlich werden. Wir haben es jetzt hier in Erlangen gesehen.
Und die Gummersbacher, das sind eine von 5 Mannschaften, die aktuell mit 0-4 Punkten in der Tabelle dastehen. Eine weitere Mannschaft ist zum Beispiel die SG BBM Bietigheim und die haben ganz deutlich mit 24-33 zu Hause gegen Melsungen den Kürzeren gezogen. Unter anderem deshalb, weil bei den Melsungern Julius Kühn aufgedreht hat.
Genau, Julius Kühn, 8 Treffern bei 9 Versuchen, eine ganz, ganz starke Quote. Auch Marino Maric, sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen. Der Kreislauf hat am Ende 7 Tore bei 7 Versuchen. Also somit hat man diese beiden ja nicht eindämmen können, aber trotzdem haben die Bietigheimer mal sehr, sehr lange gut mithalten können. Zur Halbzeit stand es nur 16-17. Also da haben sie wirklich alles aufgeboten. Haben auch ein bisschen davon profitiert, dass in der 15. Minute schon Michael Müller aufgrund einer roten Karte das Spielfeld verlassen musste. Auch da war es Schlag gegen das Gesicht. Also das war wirklich sehr konsequent gepfiffen von den Schiedsrichtern bisher in der ganzen Saison über. Und dann in der zweiten Halbzeit, so ab der 40. Minute, da hat sich dann wirklich Melsungen auch absetzen können. Dann ist sie auch ihre Stärke durchgekommen. Die führten dann so immer mit 2-3 Tore bis dahin. Und dann, als es 22-19 stand, als das Tor kam für die Bietigheimer, ist dann Melsungen davongezogen. 26-19 stand es dann und damit war das Spiel dann eigentlich schon durch, 10 Minuten vor Schluss. Trotzdem, sie haben nicht aufgegeben, die Bietigheimer wollten unbedingt unter zweistelligen Rückstand bleiben. Das haben sie auch am Ende geschafft. Hatten einen guten Torhüter, muss ich sagen, in Dominik Ebner, der das gut gemacht hat. 7 Paradenquote von 24% und dann Jürgen Müller in den letzten 15 Minuten, 5 Paradenquote, 31% und der hat dann auch ein bisschen dafür gesorgt, dass Bietigheim nochmal rankommen konnte. Auf Seiten der Melsungen war Johann Söstrand, bester Torhüter, 9 Paradenquote von 42% in 40 Minuten. Das war schon ein gutes Spiel von ihm gewesen, nachdem Nebosa Simic, der ja eigentlich Nummer 1 ist, mit 2 Paraden in 20 Minuten keinen guten Tag erwischt hatte. Aber wenn man 2 gute Torhüter hat, dann kann man entsprechend gut durchwechseln. Melsungen hat das für sich nutzen können, haben das Spiel gewonnen, haben sich jetzt auch rehabilitiert für ihre Niederlage gegen Magdeburg am ersten Spieltag. Und das sind auch diese Spiele, die Melsungen gerne mal verliert. Das haben sie diesmal besser gemacht, weil die zweite Halbzeit wirklich sehr verbessert war.
Auch eine Verbesserung in der zweiten Hälfte musste für den TSV Hannover Burgdorf her gegen den Bergischen HC. Am Ende gewannen die Hannoveraner auch mit 29-26. Aber im ersten Durchgang, da waren die Bergischen HC-Jungs ziemlich gut dran, vor allen Dingen offensiv. Hatten sie immer wieder dafür gesorgt, dass bei Hannover dann hinten in der eigenen Hälfte einiges los war.
Genau, sie haben sehr, 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 sehr schnell gespielt im Angriff, haben wirklich die Recken bewegt in der Abwehr. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, das muss man sagen. Konnten immer wieder in Führung gehen, nur mit 9-8 zum Beispiel und waren immer wieder nah dran. Am Ende stand dann zur Halbzeit 12-12. Das war auch absolut verdient, weil Hannover nicht in ihrem Leistungslevel gespielt haben, war nicht ganz auf dem Top-Niveau. Und Bergischen hat sich wirklich alles reingesetzt, haben wirklich sehr konsequent gespielt, haben ihre Chancen genutzt. Auch in der zweiten Halbzeit waren sie sehr, sehr lange mit dabei, aber dann wurde dann irgendwann der Rückraum der Hannoveraner dann wirklich warm. Da waren Maidbartheim und Pavel Attmann diejenigen, die davor weggegangen sind. Am Ende Meidbartreit 6 Tore bei 7 Versuchen und Pavel Hartmann 4 Tore bei 5 Versuchen und die beiden waren mit die besten Werfer auf Seiten der Hannoveraner, während bei den Bergischen HC mal wieder Arno Thor Gunnarsson, der beste Werfer, war nach 13 Toren im ersten Spiel, waren jetzt 9 Tore im zweiten Spiel, dabei auch ganz sicher von der 7-Meter-Linie 8 von 8, eine ganz starke Quote gewesen, waren auch zwischenzeitlich so mit der Fakt, dass es überhaupt noch spannend geblieben ist. Sie haben dann auch zwischenzeitlich Max Dahjen mit einer roten Karte verloren, auch da war es ein Gesichtstreffer und sie haben wirklich alles gegeben, aber dann beim 25-19 war dann das Spiel ein bisschen entschieden. Sie sind nochmal rangekommen, um den Abstand einfach gering zu halten und dann möglichst schon mal vielleicht zu gucken, dass die Tordifferenz nicht so schlecht ist, aber Bergischer HC, die beweisen wirklich, dass sie eine Mannschaft sind, die mit den Top-Mannschaften mithalten können, die auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollten, dann kann man auf so eine Leistung auf jeden Fall aufbauen.
Und wenn wir auf die Tabelle gucken, dann hat sich das für die Hannoveraner natürlich auch gelohnt, am Ende zu gewinnen, denn sie stehen mit 4-0 Punkten momentan auf Platz 4 in der Tabelle, punktgleich mit dem SC Magdeburg auf 3, den Rhein-Neckar-Löwen auf 2 und dem aktuellen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt, auch der mit 4-0 Punkten in die Saison gestartet, auf Platz 1. Das alles natürlich noch nicht so ganz aussagekräftig, 2 Spieltage erst gespielt. Kiel und Erlangen, die haben erst ein Spiel absolviert, also da gibt's noch eine Menge Handball zu spielen in dieser Saison und das werden wir euch alles präsentieren und das werden wir euch alles zusammenfassen hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Sebastian, für heute vielen Dank.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.